Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute sprechen wir über ein sehr sensibles Thema, über Essstörungen. Dazu habe ich mir eine Betroffene eingeladen, das ist Lina Larissa Strahl. Sie ist Schauspielerin, vielen aus Bibi und Tina bekannt, aber schon mit 10 Jahren auch Songwriterin und Sängerin geworden. Und sie leidet unter Essstörungen und unter Ängsten. Und sie will mit uns darüber reden, weil sie findet, dass man hier für Aufklärung sorgen muss und dass man Menschen zeigen muss, ihr seid nicht allein. Ich danke dir, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Gerne, ich freue mich.
Erzähl doch mal ein bisschen über deinen Werdegang und was das mit dir und deiner Seele gemacht hat. Warum sprichst du heute über diese Themen? Wann hat das begonnen?
Ich glaube, im Endeffekt ist man natürlich für ein paar Sachen auch einfach veranlagt oder viel hängt natürlich auch mit der Kindheit zusammen. Ich glaube, in meinem Fall ist es einfach so, dass dadurch, dass ich dann eben relativ früh angefangen habe, Musik zu machen, dann war ich mit 14 bei der Castingshow, dann ging das alles irgendwie los und ich habe die Filme gedreht und man wurde so ein bisschen wie so ein kleines Vögelchen in sowas Großes reingeschmissen, was ich auch wollte. Also niemand hat gesagt, los flieg, sondern es war alles irgendwie ein bisschen so dazu gekommen. Viel Glück auch, viele Überraschungen. Es hätte ja auch niemand ahnen können, zum Beispiel, dass die Bibi und Tina-Filme so ein Erfolg werden und dass dann auf einmal direkt 4 sind und nicht nur einer, dass ich dann weitermache mit der Musik, dass das auch gut funktioniert. Und dann jetzt das 4. Album veröffentlicht habe vor einem Jahr. Ich glaube, da kam sehr, sehr viel zusammen in sehr jungen Jahren, die eventuell, was das Emotionale betrifft, bei mir auch da gewesen wären, wenn ich einfach zur Schule gegangen wäre, ganz normal, so wie meine Freundin an der Stelle. Aber ich hatte eben nebenbei dann noch auf einmal diesen Job und irgendwo auch diese Aufgabe und war dann auf einmal auch Vorbild für ganz viele und hatte in mir drin aber eben trotzdem ganz viele Gefühle, so wie jedes Mädchen in dem Alter wahrscheinlich oder auch jeder Junge. Und war eben auch sehr unsicher an vielen Stellen und habe aber leider, glaube ich, manchmal einfach beschlossen, gewisse Dinge auch für mich zu behalten und die gar nicht zu äußern. Wenn ich zum Beispiel traurig war oder wenn ich vor etwas Angst hatte, habe ich das viel mit mir selber ausgemacht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich dadurch gewisse Sachen einfach intensiviert haben. Mhm. Vielleicht ein bisschen schlimmer geworden sind, als sie auf anderem Wege gewesen wären. Aber im Endeffekt, glaube ich, was das Thema Ängste betrifft zum Beispiel oder auch was das Thema Essen betrifft, sind Personen da einfach so, wie sie sind. Und manche neigen schneller zu solchen Coping-Strategien oder zu solchen Krankheiten eben und andere nicht.
Wie hängen denn Ängste und Essstörungen zusammen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also bei mir sind einfach viele Themen sehr angstbehaftet.
Sag mal ein Beispiel, wovor hast du Angst?
Eigentlich vor allem, könnte man generell sagen, aber vor heute. Heute ist jetzt nicht ganz so intensiv, aber es sind unterschiedliche Sachen. Auch von der Zugfahrt, von der Autofahrt, vom Fliegen, vor Spinnen habe ich spezifisch eine Phobie. Ist ja eine generelle Angststörung. Also es ist einfach, wenn ich draußen bin oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe etwas nicht unter Kontrolle, dann neige ich sehr schnell dazu zu katastrophisieren und sehr ängstlich zu werden, teilweise panisch zu werden, weil ich das Gefühl habe, okay, da kommt eine Situation auf mich zu, die habe ich so nicht vorhergesehen oder die kann ich so nicht kontrollieren. Was ist, wenn das und das passiert? Was ist, wenn ich jetzt den Bus verpasse? Dann komme ich zu spät ins Büro. Ja, eigentlich wäre das nicht so schlimm. Hätte ich jetzt einen normalen Job, wären meine Gedanken dann okay, aber dann würde ich vielleicht gefeuert werden oder mein Chef würde nie mehr mit mir reden oder meine Chefin. Wenn ich zu einem Arzt gehe, dann bin ich direkt okay, ich komme nach Hause und ich habe bestimmt eine schlimme Krankheit oder ich werde nicht mal äußern können, was ich habe, weil ich so aufgeregt bin. Da passieren so super, super viele Sachen einfach in meinem Kopf.
Also du denkst quasi weiter, wozu könnte das führen und das ist alles so viel.
Wenn ich den Schritt falsch mache, wenn ich heute nach links gehe und nicht nach rechts, was ist, wenn ich links vom Auto überfahren werde und ich hätte lieber rechts gehen sollen? Also
bist du eine Perfektionistin auch?
Ja, das auf jeden Fall.
Also du hast ganz hohe Ansprüche auch an dich selber.
Ja. Definitiv. Das würde ich schon sagen, das war auch schon als Kind so. Und das, muss ich sagen, ist für meinen Job eigentlich auch gar nicht so schlecht. Mhm. Also ich mag das auch schon gerne an mir, dass das so ist. Bin gar nicht so einfach unterzukriegen. Ich halte gerne an Dingen fest. Ich tue mir schwer, mit Sachen anzufangen. Aber wenn ich sie mache, will ich sie halt auch perfekt machen. Und ich glaube zum Beispiel, das mit dem Essen ist natürlich auch ein Perfektionsding. Es ist vor allen Dingen aber ein Kontrolle-Ding. Irgendwann, wenn sich so viel im Leben außerhalb deiner Kontrolle anfühlt und wenn man vor vielen Dingen zum Beispiel Angst hat, dann bildet man sich so sein eigenes kleines Nest, in dem man das Gefühl von Kontrolle wiederbekommt. Und bei mir war es dann halt ab einem gewissen Punkt, okay, wenn ich so und so viel esse, wenn ich so und so aussehe, wenn ich so und so viel wiege, dann habe ich wenigstens das unter Kontrolle, dann ist zu einem gewissen Punkt alles gut.
Verstehe ich das richtig, dass du Ängste hast und die Antwort auf die Ängste ist dann irgendwie Kontrolle zu bekommen und das machst du durch das Regulieren von Essen oder machtest du?
Mache ich auch immer noch und ja, also ich glaube, da kann man super tief reingehen und gibt es ganz viele Punkte. Das ist für mich ein Punkt, der mit der Kontrolle. Und vor allem auch ist es bei mir zumindest eine Art, Emotionen zu regulieren. Sicherlich auch irgendwie eine Art, sich zu bestrafen im Endeffekt, weil man halt denkt, okay, da an der Stelle hast du jetzt überreagiert oder hier hast du etwas nicht gut gemacht. Das musst du jetzt mit dem Essen regeln.
Sind es Dinge, die du in deiner Kindheit auch schon erlebt hast? Also, dass du Strafen bekommen hast oder unter Druck warst oder Ängste hattest, die dann irgendwie eine Konsequenz zur Folge hatten und du baust das quasi nach? Oder hast du das selber quasi kreiert und erfunden, diese Mechanismen, diese Funktion?
Ich glaube, der Essensmechanismus ist selber gekommen und es ist auch etwas, was schleichend gewesen ist, was auch eher tatsächlich kam aus einer sehr großen Unzufriedenheit mit mir und meinem Körperbild, wie ich aussah. Und da hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich über eine 10x10 Kinoleinwand gelaufen bin und sehr viele Menschen mich gesehen haben und auch was dazu zu sagen hatten, wie ich aussehe. Ich einfach gemerkt habe, okay, ich kann gewisse Dinge wie zum Beispiel Pubertät nicht für mich alleine in meinem Zimmer ausleben und unglücklich sein, sondern ich sitze in Interviews, ich sehe diese Interviews, alles ist auf YouTube, man sieht mich, ich bin einfach super unzufrieden mit mir, ich finde, ich sehe nicht schön genug aus, nicht gut genug, so Gedanken, die man eben hat. Teilweise und die ich auch damals schon hatte. Und dann war irgendwann der Gedanke da, okay, irgendwie, wenn ich dünner bin, dann komplimentieren einem die Menschen. Dann sagen sie, oh, du siehst aber heute gut aus. Geht's dir gut? Und man denkt sich innerlich so, nee, mir geht's ehrlich gesagt voll schlecht. Aber okay, anscheinend sehe ich gut aus. Und dann nimmt das so einen Bergabweg in, ich will immer mehr abnehmen, ich will auf jeden Fall nicht mehr zunehmen, vor allem die Angst davor zuzunehmen. Und dann die Sache, die ich eben schon angesprochen hatte mit der Kontrolle, nämlich, dass man aus dem Abnehmen oder aus dem wenig Essen so ein Glücksgefühl bekommt. Ein fälschliches Glücksgefühl, weil eigentlich macht es einen total unglücklich. Also ich würde niemals sagen, meine Essstörung macht mich glücklich. Im Gegenteil, sie macht mich sehr unglücklich. Aber sie gibt mir ein gewisses Gefühl von Sicherheit auf eine sehr weirde Art und Weise. Und damals kamen, glaube ich, einfach sehr viele Punkte zusammen. Sorry, wenn es manchmal ein bisschen unverständlich ist.
Ist total gut, was du erklärst. Man fragt sich ja so, da ist ein wunderschönes, begabtes, tolles, junges Mädchen, eine junge Frau. Was haben denn die Eltern da für eine Rolle gespielt? Nee, gar nicht. Das meine ich jetzt.
Genau, ich wollte dir noch sagen, unbedingt zum Beispiel, ich habe nie irgendwelche Essensbestrafungen bekommen oder so. Also ich hatte einmal was im Hort, da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich mir mal zu viel aufgetan habe und ich sollte das unbedingt aufessen. Und dann wurde mir schlecht. Aber das sind so Kleinigkeiten, an die ich mich erinnere. Oder natürlich sowas wie, nee, isst es jetzt auf, weil du hast es dir ja genommen, dann musst du das jetzt auch essen. Aber das haben auch viele Menschen gemacht oder machen auch viele Menschen immer noch, dass man natürlich trotzdem auch schon als Kind, und das ist gar nicht böse gemeint von den Eltern, glaube ich, in den meisten Fällen, aber so ein kleines Belohnungssystem mit Süßigkeiten errichtet. Sowas wie, ja, wenn du eine 1 schreibst, dann gehen wir ein Eis essen. Das hatte ich gar nicht so extrem. Mit mir wurde auch ein Eis essen gegangen, wenn ich eine 4 geschrieben habe. Ich habe aber allerdings gar nicht so schlechte Noten geschrieben. Das heißt, der Fall trat nicht so oft ein, aber das sind, glaube ich, Dinge, die man dann als Kind verknüpft und man merkt, okay, wenn ich eine gute Leistung erbringe, dann darf ich mir das und das erlauben. Aber das ist jetzt schon sehr weit gesponnen, aber das wird auch schon öfter mal im Internet diskutiert. Und da würde ich zum Beispiel meinen Eltern auch nie einen Vorwurf machen, weil das war niemals in deren Kopf.
Also ich kenne auch wirklich viele Betroffene von einer Essstörung und dort hat man nie das Gefühl, dass es eine zerrüttete Kindheit war oder ein gestörtes Elternhaus, überhaupt nicht. Man fragt sich ja nur so nach so ganz kleinen Impulsen, die da vielleicht waren und vielleicht sind die auch groß geworden. Was bei der einen zur Essstörung führt, führt bei einem anderen bei so einer Reaktion der Eltern nicht dazu. Also das ist ja jetzt auch gar keine Schuld zuweisen, sondern einfach nur die Frage eben, welche Rolle spielte sowas und hat es in der Erziehung oder in den Erlebnissen der Kindheit irgendeine Wurzel?
Ich glaube natürlich, dass einfach viele Themen, auch das Ängstlichsein, einfach Wurzeln haben in der Kindheit. Da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie wird man eben erzogen, wie ängstlich sind die eigenen Eltern, wie wird mit Angst in der Familie umgegangen, wie wird mit Emotionen in der Familie umgegangen, wird da viel drüber gesprochen, wird da eher nicht so drüber gesprochen, wie sind die Elternparts, sind die zurückgenommen, sind die eher laut, wie wird reagiert, wenn du weinst, ist es okay oder ist es eher so, jetzt hör auf zu weinen. Deswegen glaube ich schon, dass viele Dinge auf jeden Fall auch mit der Kindheit zusammenhängen, definitiv.
Und haben deine Eltern dir gesagt, du bist schön?
Ja, also für meine Eltern bin ich eine Prinzessin. So. Also definitiv. Ich kann mich auch an Kommentare erinnern, aber vor allen Dingen generell aus so familiärem Umfeld oder auch von Leuten, wo ungefragt einfach Kommentare kommen wie, ah, du siehst jetzt aber weiblicher aus schon. Und man denkt sich so mit 16, was heißt das jetzt? Bin ich jetzt, was soll das heißen? Das ist kein Kompliment gerade. Und generell sollten wir, glaube ich, aufhören, immer Körper so krass zu
thematisieren.
So, sag mir doch einfach Hallo. Mhm. Lustig, weil ich habe heute Morgen selber meiner Freundin gesagt, oh, du siehst richtig schön aus. Aber ich meinte es ehrlich, weil ich habe sie einfach angeguckt und habe einfach in dieses schöne Gesicht geguckt und in die Augen, die ich so gerne habe. Und dann habe ich halt gesagt, du siehst total fresh oder total schön aus. Mhm. Und das meinte ich total ehrlich. Und das meinte ich jetzt auch gar nicht unbedingt mit, man sollte aufhören, irgendwie Komplimente zu geben oder so. Weil ich freue mich auch, wenn ich irgendwie zum Beispiel auf eine Veranstaltung gehe und mir sagt jemand, okay, du siehst aber toll aus. Mhm. So, dann freue ich mich. Mhm. Aber was so das Körperbild betrifft, irgendwie, oh, du hast aber abgenommen. Oder Alina, du solltest vielleicht noch mal ein bisschen mehr essen auch. Mhm. Das sind so Kommentare, die kommen gerade auch so ein bisschen aus der älteren Generation, so von Tanten, Onkeln, Omas, Opas, wo es, glaube ich, auch gang und gäbe einfach war, dass man sich das früher gesagt hat.
Wir haben jetzt den Begriff Essstörung so ganz grob bisher behandelt. Es gibt ja verschiedene Formen. Welche Symptome hast du denn? Wie war deine Essstörung oder wie ist deine Essstörung?
Also meine Essstörung ist definitiv ein Mechanismus, um Kontrolle zu haben oder sie sich einzubilden und um Gefühle zu regulieren oder Emotionen zu regulieren, wenn sie zu stark werden oder wenn sie generell den ganzen Tag über einfach in mir drin sind. Ich reguliere das dann durch wenig Essen oder so wenig wie möglich Essen. Gleichzeitig aber auch bin ich mir sehr bewusst dessen, was ich mache. Deswegen versuche ich da irgendwie immer für mich ein Level zu haben, wo ich weiß, okay, damit komme ich gut durch den Tag und so funktioniere ich auch noch gut, zum Beispiel in meinem Beruf. Gleichzeitig habe ich auch Angst, wenn ich zum Beispiel, das ist ja auch fast schon ein bisschen ironisch, dass sich da diese beiden Dinge auch bei mir zusammenspielen. Eigentlich gibt es ja kein geringes, genuges Gewicht, theoretisch gesehen, für diese Stimme in meinem Kopf. Und dann gleichzeitig ist da aber auch eine Stimme in meinem Kopf, die dann manchmal Panik kriegt, weil sie denkt, ah, okay, warum bist du gerade joggen und dein Herz hört sich so komisch an? Mhm. Was ist, wenn da jetzt was passiert, weil du nicht genug gegessen hast? Dann geht mein Kopf wieder auf diese Art und Weise los.
Wie alt warst du denn, als das gestartet hat?
Ich würde sagen 14, 15.
Und da hast du dann angefangen, Kalorien zu zählen oder hast dir einfach bestimmte kalorienhaltige Lebensmittel verboten und nur noch Salatblätter gegessen? Oder hast du Mahlzeiten ausgelassen? Hast du dich mal erbrochen auch? Das ist ja auch häufig eine Form.
Genau, die Dinge wieder loswerden oder zu kompensieren ist definitiv auch ein Thema. Und für mich hat das, glaube ich, angefangen mit so Sachen wie Low Carb, nur noch Joghurt, nur noch Quark. Ist immer so ein ganz schmaler Grat, finde ich, gerade bei dem Thema, darüber zu sprechen und es hilft den Menschen oder darüber zu sprechen und es macht bei Menschen gewisse Dinge noch schlimmer. Deswegen würde ich zum Beispiel sagen, natürlich habe ich Sachen abgewogen, aber ich würde auch niemals sagen, was und wie viel, weil finde ich unnötig, weil dann von die Person, die es guckt, vergleicht sich dann und denkt sich, oh Gott, ich habe aber so und so viel gegessen, Lina hat aber nur das und das gegessen. Ich will gar nicht, dass sowas im Kopf aufkommt, weil das zum Beispiel hat mich persönlich auch immer total gestresst, dass selbst wenn man dann Leute findet, die offen über dieses Thema reden, man aber selbst noch da drin gefangen ist, man immer das Gefühl hat, ach, ich muss aber so sein wie sie, um überhaupt zum Beispiel darüber sprechen zu können oder um mich überhaupt schlecht fühlen zu können. Mhm. Heute habe ich damit auch ein Ding. Ich bin natürlich auch aufgeregt und für mich ist es auch eigentlich erst das zweite Mal, dass ich da überhaupt drüber spreche.
Vielen Dank.
Gerne. Weil ich sehr lange auch nicht darüber gesprochen habe, weil ich immer dachte, da passiert auch einfach so viel im Kopf beim Thema Essen und es begleitet jede Person, die davon betroffen ist, so unterschiedlich, auf so eine unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Und man sieht es den Leuten auch nicht von außen an. Das ist natürlich auch ein Stigma, dass man immer denkt, oh, okay, die ist krass dünn oder ja, oder die ist übergewichtig, die hat bestimmt ein Thema mit Essen. So, nein, man, also ja, aber man kann auch komplett im Normalgewicht sein und eine Essstörung haben.
Mhm. Und du hast aber auch gesagt, dass du dann Sport gemacht hast, um ein bisschen mehr Kalorien auch zu verbrennen.
Ja, definitiv. Also klar, es ging bei mir viel auch ums Kalorienzählen und sich dann solche Apps runterladen, das machen und dann stolz sein, wenn da nur eine gewisse Anzahl steht. Und ich war zum Beispiel nie, auch nicht ansatzweise übergewichtig, aber wenn man mit sowas anfängt, dann beginnt das auch am Anfang erstmal sehr schnell zu funktionieren, sei es jetzt irgendwie sowas wie irgendeine gewisse Diät. Und dann kommt man natürlich aber irgendwann zu einem Punkt, wo der Körper auch sagt, ja, hier ist jetzt dann halt aber auch Schluss. Oder dafür müsste man noch weniger essen, damit das Gewicht zum Beispiel noch weiter runtergeht. Und da wird es dann auch schwierig, weil In meinem Fall zum Beispiel, ich war noch in der Schule, ich habe die Filme gedreht, ich habe super viel Stress gehabt. Ich bin auch jemand, die ihren Stress definitiv auch mit Essen ausgleicht. Entweder mit halt zu wenig oder mit, ich kann irgendwie gerade nicht aufhören zu essen. Mhm. Dann wieder mit einem sehr, sehr großen negativen, ich fühle mich extrem schlecht Gefühl. Das ist so schwierig, weil eigentlich sollte man sich im Spiegel angucken und sich schön finden, so wie man ist. Und ich sag das auch immer allen und das ist auch mein Ziel. Aber wenn ich jetzt hier sitze, ist das nicht so. Ich gucke mich morgens an und ich bin nicht glücklich. Und in meinem Kopf ist das so verstrickt, dass desto mehr ich wiege, desto unglücklicher bin ich.
Mhm. Vergleichst du dich auch mit anderen?
Ja.
Ja.
Also.
Und da schneidest du subjektiv immer schlechter ab oder oft?
Für mich geht es dann gar nicht auf die Schönheit von anderen oder so. Ich finde andere Menschen generell irgendwie schön. Mhm. Und finde auch all meine Freundinnen schön oder Freunde und gehe da auch. Es ist ja das Schwierige daran. Ich gehe selber nie nach dem Gewicht. Mhm. Also zum Beispiel, ich gehe nicht nach der Äußerlichkeit. Ich gehe danach, was die Person mir für ein Gefühl gibt. Und wie lieb sie mich hat, wie lieb ich sie habe, was wir für Gemeinsamkeiten haben, was für Spaß wir haben. Und gehe da nicht nach irgendwelchen Äußerlichkeiten. Und dann wiederum, wenn es dann zu einem selbst kommt, hat man manchmal das Gefühl, oder zumindest das essgestörte Ich hat dann das Gefühl, man ist mehr wert, wenn man irgendwie weniger ist oder weniger Raum einnimmt.
Ja, ist ja auch teilweise für manche ein Statussymbol, ganz schlank und dünn zu sein, ne? Im Gegensatz zu früheren Zeiten, wo es ein Statussymbol war, übergewichtig oder dick zu sein in Zeiten der Hungersnot und so. Das ist ja auch dann oft so eine gesellschaftliche Geschichte. Mhm. Wie ist denn das, wenn dann so Symptome kommen, wie dass man doch schwach ist oder Herzstolpern bekommt oder die Menstruation vielleicht ausbleibt? Mhm. Als gebildete, junge, kluge Frau, dann denkt man ja vielleicht doch irgendwie darüber nach, oh, was macht das jetzt mit meinem Körper? Wie ist das bei dir?
Definitiv denke ich auf jeden Fall drüber nach. Ich mache ja auch selber Therapie, also ich habe auch schon sehr viel darüber gelernt oder bin mir selber sehr bewusst mit dem, was ich mache und dass, wenn man seinen Körper ein paar Jahre lang gewisse Nährstoffe entzieht, dass das einfach unklug ist, dass Essstörungen zu anderen Krankheiten führen können. Das ist einem alles bewusst. Und es macht mich auch sehr traurig und nichtsdestotrotz kommt man da aus seinem Strudel manchmal einfach sehr schlecht raus. Also wie gesagt, ich versuche es ja jetzt gerade für mich auch immer so sehr zu balancieren. Mhm. Und ich habe auch ganz tolle Freunde, die mir helfen und da auch irgendwie, ja, wie soll man sagen, Acht geben, aber halt einfach, man sich sagt, okay, wir gehen das an. Und gerade auch darüber zu sprechen, hilft total. Also ich hatte lange Zeit auch einfach niemanden, mit dem ich darüber gesprochen habe. Oder wenn nur eine Person, die war selber betroffen, geht dann in einen ganz eigenen Strudel wieder.
Ein Wettbewerb?
Ja, sicherlich auch ein sehr verschwiegener Wettbewerb, weil das auch enge Freundschaften waren. Aber das muss ich auch dazu sagen, gerade in der Schule, wir hatten dann teilweise mit meinen Freundinnen Phasen, wo es so richtiges, nicht böses Vergleichen, aber alle wussten, wir vergleichen uns hier. Und ich habe dann teilweise für mich beschlossen, das ist auch so ein Ding von Essstörungen, einfach heimlich zu essen. Also ich habe dann auf der Schultoilette gegessen, weil ich mich nicht getraut habe, vor anderen zu essen, weil ich dann das Gefühl hatte, okay, sie isst es nicht. Ich dürfte jetzt eigentlich auch nicht. Ich habe aber richtig Hunger und ich kann mich nicht konzentrieren und ich will mein Abi machen und ich will das irgendwie schaffen. Und so ganz viele sehr große Diskussionen und Streitigkeiten, die man da in seinem eigenen Kopf führt. Und auch jetzt noch in einem erwachsenen Alter, wo ich mich auch noch an Nachrichten mit Freundinnen erinnern kann, wo dann so ist, ja, aber zwischen uns wird es niemals stehen. Mhm. Nein, wird es nicht. Und im Endeffekt geht man dann zusammen essen und es ist nichts, was man genießen kann. Und das ist so schade. Und das zieht sich halt jetzt bei mir zum Beispiel einfach schon durch seit 10 Jahren, seitdem heimlich auf dem Schulklo essen.
Du hast also die Diagnose Anorexie gestellt bekommen. Mhm. Gibt es da noch weitere Diagnosepunkte, die dazugehören? Oder das ist jetzt das, womit du arbeitest?
Das ist das, womit ich arbeite. Ich arbeite sehr viel, aber eben auch an meinen Ängsten und an der Regulierung von meinen Emotionen. Mhm. Ich arbeite auch an depressiven Stimmungen, die ich habe, oder Verstimmungen, die ich habe, weil das ist alles ein großer Haufen, der, glaube ich, sehr viel zusammenspielt. Mhm. Also ich habe natürlich auch Phasen, wo es mit dem Essen vielleicht ein bisschen besser ist und ich ein bisschen befreiter essen kann, und die sind aber komplett abhängig von einer generellen Stimmung in mir. Mhm. Also ich habe natürlich mir auch über die Jahre eher nur so ein Erlauben von Essen aufgebaut. Also, okay, bei dem und dem Erfolg darf ich das und das. Oder wenn ich so und so viel Sport gemacht habe, darf ich das und das. Oder wenn ich so und so wenig gegessen habe, darf ich morgen aber das und das. Und dann denkt man immer so, ja, okay, wenn ich den Punkt erreicht habe, dann setze ich mich auch wirklich an das Thema und dann höre ich auf damit. Und dann werde ich besser und dann achte ich mehr auf mich. Und weil ich bin mir das ja wert. Und naja, dann arbeitet man ein halbes Jahr auf diesen Punkt hin, dann kommt der Punkt, Und es ist der Abend dieses Punktes und ich stehe da und ich merke so, krass, ich habe mich richtig krass selber angelogen, weil das ist, stimmt einfach nicht. Ich werde jetzt nicht morgen aufwachen und auf einmal alles ändern. Man braucht da Hilfe und das ist, finde ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, das zu sagen, wenn ihr merkt, also wenn jetzt jemand von den ZuhörerInnen das merkt, man steckt da drin, egal welches Gewicht und egal, ob man sich erbricht, ob man exzessiv Sport treibt, ob man
abführt,
einfach zu
Medikamente
wenig isst,
nimmt.
Genau, Medikamente nimmt oder ob es auch einfach nur tagtäglich die Gedanken sind, so sprecht darüber, holt euch Hilfe. Man braucht sich nicht schämen. Ich kann dieses Schamgefühl sehr, sehr gut verstehen. Ich habe ja auch jahrelang da nicht drüber gesprochen. Und ja, es ist schlimm genug. Man darf darüber sprechen und sich Hilfe holen. Und es ist ganz, ganz wichtig, bevor es jahrelang an einem dranhängt. Also ich ärgere mich einfach, dass ich jetzt 26 bin und die gleichen Gedanken habe wie mit 16. Das macht mich sauer.
Du gehst es aber an. Das ist ja schon ein großer Schritt, den du vielen anderen voraus hast. Du hast gesagt, du bist Hypochonder. Du hast also Angst vor Krankheit und weißt aber, dass du es mit einer psychischen Erkrankung zu tun hast, die im schlimmsten Fall sogar dein Leben kosten könnte. Ja. Du sagtest aber auch, du funktionierst immer.
Mhm.
Das heißt, es war bei dir nie so, dass du nicht mehr lebensfähig warst und quasi nur noch in der Klinik überleben konntest. Ah. Sowas gab es bei dir nicht. Das gibt es ja aber auch.
Genau, ne? Das gibt es auch. Aber nein, an so einem Punkt war ich nicht. Ich hatte sicherlich Schwindelpunkte oder auch der Kreislauf versagt Punkte. Aber auch da ist mir ganz wichtig zu sagen, es geht da nicht um irgendwelche Wettkämpfe oder um, ich muss in Ohnmacht fallen, damit ich überhaupt bei einer Klinik anrufen darf. Mhm. Oder ich muss so aussehen, dass sich die Leute sofort Sorgen machen, damit ich bei einer Klinik anrufen darf, damit ich dort sein darf. Nein, ich finde es so schlimm, dass man das Gefühl hat, als junge Frau oder auch als junger Mann, whatever, man darf erst ab einem gewissen Punkt eine gewisse Hilfe auch in Anspruch nehmen, weil es ist eigentlich ganz, ganz wichtig, dass es nicht zu diesem Punkt kommt. Und nur weil dieser Punkt nicht da ist, heißt es auch nicht, dass der Leidensdruck nicht immens hoch ist.
Mhm.
Es ist einfach kein schönes Gefühl. Das ist dann auch wieder der Punkt von Kontrolle, wenn ich wo bin. Zum Beispiel bei einem Auftritt oder keine Ahnung. Und ich habe auf einmal das Gefühl, okay, meine Finger werden taub. Oder ich merke, ich krieg Schnappatmung oder mein Kreislauf ist nicht da. Was mache ich jetzt? Und
wenn so eine Panik,
wenn dann
Körper
die Panik
befällt.
Dazu kommt, dann werde ich auch noch sauer, weil ich mir so denke, ja, selber schuld. Hätte es halt auch einfach mehr vorher essen sollen oder achte doch besser auf dich. Und dann ist das so ein Endloskreislauf, in dem man sich dann auch sehr reinsteigert, weil dann kommt bei mir natürlich auch noch, wenn du jetzt in Ohnmacht fällst, richtig unangenehm. Auch ein Punkt bei mir, ich würde niemals irgendwas sagen, weil ich mich gar nicht trauen würde zu sagen, mir geht's schlecht, aus diesem Angstpunkt heraus, weil ich Angst habe, etwas zu sagen. Und dann passieren da einfach häufiger Situationen, wo ich dann echt einfach sage, ich muss kurz raus. Ich muss kurz gehen oder wo ich dann jemanden anrufe und rausgehe oder mich kurz auf Toilette einschließe und einfach denke, okay, komm klar, jetzt alles ist gut, du kannst atmen, iss jetzt schnell was, Nüsse oder sowas, irgendwas, was schnell hilft. Gibt ja auch für viele Personen, das ist auch so ein Ding bei Essen, immer so safe foods, also einfach Essen, wo man viel Angst vor hat und Essen, wo man wenig Angst vor hat. Manchmal habe ich auch einfach Essen bei mir, so kleinere Snacks, wo ich weiß, wenn mein Kopf durch gewisse angstbehaftete Situationen in so eine Spirale gerät, in so eine Kreislaufspirale zum Beispiel, oder einfach in der Angstspirale, dann habe ich einfach etwas mit, wo ich für mich gelernt habe über die Jahre hinweg, okay, das kann ich auch zwischendurch essen oder trinken und es geht noch nicht noch die andere Spirale los.
Welche Lebensmittel machen dir Angst?
Also für mich sind es, glaube ich, einfach Klassiker, sowas wie Pizza. Ist so schade, weil ich ist auch ein Vorurteil. Viele Leute denken immer, Menschen mit Essstörungen haben ein Ding mit Essen, also mögen Essen nicht oder so. Im Gegenteil, ich kenne sehr viele Menschen mit Essstörungen, die lieben Essen über alles. Und es ist eigentlich, ja.
Also du kannst auch genießen dann?
Genießen kann ich es nicht.
Mhm.
Aber ich würde es gerne, weil Essen ist was ganz, ganz Tolles. Und es ist vor allen Dingen auch, lebe ich in einer sehr privilegierten Situation, wo ich theoretisch gesehen alles essen kann, was ich möchte.
Mhm.
Ich habe nicht mal eine Allergie gegen irgendwas, außer so ein bisschen gegen rohe Möhren und Birnen.
Okay.
Aber das ist mir egal.
Dann kribbelt die Zunge, oder?
Ja, genau. Mhm. Das ist wirklich kein großes Ding. Und es ist so schade, dass man sich das verbietet und auch, dass ich mir das verbiete und dass ich dann in einem Urlaub denke, okay, hier esse ich das einfach. Hier esse ich einfach die Pasta und hier esse ich einfach den Pizza und es geht mir gut.
Erinnerst du dich an deine Kindheit, wo du hemmungslos gegessen hast und frei warst und Essen genießen konntest, ist das noch präsent oder ist das vorbei? Weißt du das gar nicht mehr, wie sich das anfühlt? Also wo du hin zurückkehren könntest vielleicht?
Ja, erinnere ich mich und es macht mich auch wieder traurig Und es ist aber auch so ein Ding, vielleicht auch für Therapie oder so ein kleiner therapeutischer Ansatz, den ich auch für mich selber so ein bisschen habe. So, wenn ich es nicht für mich gerade jetzt kann, was würde denn die 6-jährige Lina dazu sagen, wenn du vor einer Pizza sitzt und sie zwar isst, aber auch nur zur Hälfte oder was auch immer und einfach den schlechtesten Abend ever danach hast? Es kann eigentlich nicht sein. So, es ist eine Pizza und es ist was Schönes. Und vor allen Dingen das Zusammenkommen mit FreundInnen für mich ist etwas Schönes und es gibt mir so viel. Und dann ist es alles so negativ behaftet durch die Essensthematik wieder. Und dann denke ich auch manchmal an mich als Kind oder ich denke auch einfach an ein Kind, was ich selber mal haben würde, weil ich will niemals, dass dieses Kind sowas empfindet. Oder zum Beispiel auch, wenn ich mit kleineren Kindern unterwegs bin, aus der Familie irgendwie, dann gucke ich auch und ich sehe, wie die essen und ich denke mir so, das ist schön und das ist befreit. Und dann habe ich manchmal auch noch so einen kleinen Extra-Push, wo ich mich auch richtig krass zusammenreiße und dann mitmache. So, und dann esse ich auch das Eis, weil ich einfach denke, ich möchte, dass das Mädchen sieht, dass das schön ist und dass das normal ist und dass es nichts Schlimmes ist.
Gibt es noch weitere Trigger in deinem Leben, die deine Ängste oder deine Essstörung nochmal so richtig befeuern?
Ja, Fehler machen. Definitiv. Also ich kann sehr schlecht damit umgehen, Fehler zu machen. Ich kann auch mit Kritik nicht so gut umgehen, weil es ja bedeutet irgendwie, ich habe was nicht ganz so gut gemacht, nicht perfekt gemacht. Andere Menschen, die, und das finde ich auch sehr schade, es gibt kaum irgendwelche Familientreffen oder Familienfeste, sei es jetzt Weihnachten oder irgendwelche Geburtstage, Feierlichkeiten, generelle Treffen, wo nicht irgendwann mal fällt, so, ach, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ich kann mir das ja heute erlauben. Oder, krass, ihr habt schon gefrühstückt, echt? Und ich denke mir so, ja, wie man auch eigentlich machen sollte, bevor man so seinen Job anfängt. Wenn nicht, dann nicht. So, aber musst du mir jetzt auch nicht sagen. Oder, das isst du alles? Hätte ich nicht gedacht. So, warum kommentiert man das? Auch das, krass, du isst ja genauso viel wie er. Ja, und? Warum durfte ich nicht so viel essen wie mein Ex-Freund damals zum Beispiel? So, ich kann auch mehr essen als er. Völlig egal. Wenn ich den Hunger habe und es mir gut geht, sollte ich das tun und es für meinen Körper gut ist.
Sag mal, wie ist es mit Alkohol eigentlich? Ist das komplett verboten in deiner Welt, wenn du gerade dich nicht gut fühlst? Oder ist das eine andere Kategorie? Also gehört nicht zum Thema Essen. Hat ja auch Kalorien.
Ja, da bist du die Erste, die das fragt, tatsächlich, lustigerweise. Oder beziehungsweise auch die Erste, die jetzt irgendwie darauf eingeht, ohne dass wir vorher da jemals drüber gesprochen haben. Und da muss ich aber sagen, meine Essstörung tatsächlich bewahrt mich davor, mehr Alkohol zu trinken, weil es hat Kalorien.
Ja.
Es wäre unnötige Gewichtszunahme für mich. Also da überwiegt tatsächlich die Angst vor Zunahme, überwiegt das Gefühl, betäuben zu wollen.
Man könnte natürlich sagen, man könnte auch mit Psychopharmaka womöglich arbeiten, neben einer Psychotherapie, um auch eine gewisse Entspannung der Seele herbeizuführen. Ich bin jetzt überhaupt keine Psychiaterin, aber wahrscheinlich würde ein Psychiater da solche Mittel auch durchaus mal vorschlagen, nehme ich an.
Glaube ich auch. Und an dem Punkt, also ich bin auch dabei, mich damit jetzt mehr zu beschäftigen. Bisher stand das noch nicht so im Raum. Ist ja auch alles eine Reise, ehrlich gesagt. Also bei mir waren die letzten Jahre ja auch eine Reise. Auch das mit dem Essen war eine Reise. Es hat so seine unterschiedlichen Farben und Formen auch. Das mit den Ängsten ist auch etwas zum Beispiel, was ich auch einfach super spät erst gecheckt habe. Also ich habe natürlich schon immer gemerkt, warum fühle ich mich so? Warum kann ich nichts genießen? Warum habe ich immer Angst? Und warum kann ich nicht alleine sein oder sowas? Oder warum habe ich immer das Gefühl, wenn ich Leuten Tschüss sage und sie steigen in einen Zug oder in ein Flugzeug, warum ist es für mich ein Tschüss sagen, als würde ich denen das letzte Mal Tschüss sagen? Warum ist das so groß? Und ich habe immer gemerkt, es ist so. Aber ich hatte auch mich sehr lange davor gescheut, zu einer Therapeutin zum Beispiel zu gehen. Und als ich das dann gemacht habe und als dann dieses Angstthema aufkam mit einer Angststörung, war ich so, das ergibt voll viel Sinn gerade.
Ja.
Tatsächlich, man kann das angehen. What?
Deine Freunde, deine Familie, du sagst, du suchst schon gerne Kontakt und gehst gerne essen, obwohl dich das Essen quält.
Ja.
Wie gehen die denn damit um, mit deiner Eigenheit?
Es ist wirklich eine Eigenheit. Es ist wirklich auch teilweise unter Freunden dann so ein Schmunzeln, weil es gibt ja auch Leute zum Beispiel, da hatte ich letztens auch eine Situation, das war irgendwie fast schon ein bisschen lustig, weil für mich zum Beispiel, ich kann besser Sachen essen, wenn sie sortiert sind. Also wenn etwas gemischt ist, macht es mich richtig wahnsinnig. Gerade wenn es Dinge sind, die ich mich nicht so häufig traue zu essen, dann muss ich das immer so haben. Das sind ja dann auch wieder so Zwänge und Regeln, die man da über Jahre irgendwie mit sich rumschleift. Es muss von allem immer ein bisschen über sein, bis zum letzten Rest, sonst ist es falsch.
Also ein bisschen zwanghaft auch so.
Ja, total, da kommen viele Zwänge mit. Und dann sitzt mir aber eine Person gegenüber und sie rührt das Essen um. Und ich war so Was? Und dann haben wir uns auch angeguckt und so ein bisschen geschmunzelt, weil da kommen natürlich auch solche Situationen auf einen zu. Ich muss sagen, das mit dem Essen gehen und mit Leuten essen gehen, mache ich auch, um mich selber zu challengen, weil ich habe eigentlich keine Lust. Ich will nicht so leben. Ich will nicht zu Hause sitzen und traurig sein. Und keine Ahnung, mein Joghurt essen oder was auch immer. Und alleine eine Serie gucken, so, ich will unter Freunden sein und ich will Freude haben und ich will nicht irgendwann eine Oma sein und an meine jungen Jahre denken und denken, warum warst du nicht einfach feiern? Oder warum warst du nicht einfach draußen und hast einfach diese Pizza gegessen? Es ist so, ich möchte für mich, was das Thema betrifft, einen Umgang finden oder das eigentlich loswerden, sodass für mich die Situation so wie Essen gehen oder Geburtstage oder generell zu Hause sein, befreiter sind und nicht mein erster Gedanke immer ist, was für ein Restaurant ist das, was gibt es da? Mhm. Ich gucke schon mal vorher auf die Karte oder Mist, wenn wir da heute Abend hingehen, dann jetzt muss der Tag so und so geplant werden.
Was sagen deine Eltern? Machen die sich Vorwürfe, haben die Schuldgefühle oder sagen sie, ist alles nicht so schlimm? Wie gehen die damit um?
Für meine Eltern war das ja auch eine relative Neuheit, würde ich sagen, weil gerade das Essensthema für mich auch eine Sache ist, die ich sehr verschwiegen habe und eigentlich auch fast allen Leuten verschwiegen habe. Und weil ich ja jetzt generell auch immer in einem körpergewichtlichen Bereich war, wo jetzt keiner kam und gesagt hat, oh mein Gott, alles in Ordnung oder so, sondern hat sich immer so ein bisschen durchgeschliffen einfach. Und manchmal kamen dann schon Kommentare, aber das sind ja dann eher Kommentare, wo man auch manchmal so ein bisschen stolz ist und sich so denkt, oh, man sieht's so, was auch nicht so sein sollte.
Also ich habe auch manchmal Patienten, ich bin Ernährungsmedizinerin unter anderem und manchmal habe ich auch Patienten, die kommen quasi zur Ernährungsberatung oder werden geschickt von den Eltern und die haben auch eine Anorexie. Mhm. Das merkt man aber nicht immer auf den ersten Blick, ne, wie du sagst, die sind ja nicht immer total abgemagert.
Ja.
Und man findet das nicht immer so leicht raus mit der Essstörung. Also ich wurde auch schon manchmal ein bisschen angeschwindelt. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass die Person tatsächlich eine Anorexie hatte und ich offensichtlich... Ich fühlte mich dann auch ein bisschen versagend, eine falsche Beratung gemacht habe. Also ich habe gedacht, okay, das ist keine Anorexie, sondern die hat mir gesagt, sie isst und...
Ja, nicht versagend fühlen, also weil ich glaube, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man darüber spricht und gerade über diese Vorurteile und Stigmatisierung, wenn es auch gerade zu Essstörungen kommt, weil eben auch der Dialog da noch nicht so offen ist und es ganz, ganz viele... Fettnäpfchen gibt, in die man treten kann.
Und führt man denn dann als Betroffene auch manchmal das Gegenüber so ein bisschen an der Nase herum?
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, essgestörte Menschen sind so unfassbar gut im Lügen. Es hat so viel mit dir zu tun, mit deinem eigenen Perfektionismus, mit deinem eigenen Umgang mit Emotionen, mit deinen Gefühlen, die du in dir drin hast, die du dir selber gegenüber hast, mit auch einem gewissen Selbsthass, glaube ich. Oder all dem, was zusammenkommt. Und es ist so groß. Und gleichzeitig möchtest du aber auch nicht, weil du dich eigentlich schämst, dass es nach außen gelangt. Und zum Beispiel erst recht nicht... was Eltern betrifft. Dann wiederum ist da ja auch ein gewisses Ding, was nach außen soll, weil wenn sich Leute Sorgen machen, ist das natürlich wiederum auch so ein sehr kindliches Gefühl, glaube ich. Hängt auch mit Essstörung, habe ich auch mal gelesen, dass das auch so ein Ding aus der Kindheit ist, sodass man sich sorgt um die Person und man dann so ein kindliches Gefühl von Sicherheit bekommt, was vielleicht hier und da gefehlt hat.
So eine Art Krankheitsgewinn, ne?
Ja, dann kommen alle und sich gekümmert und die Leute beachten. Aber halt nicht dieses Aufmerksamkeitsding, was dich wild einem vorgeworfen wird. Ja, auch bei anderen Krankheiten, so wenn man irgendwie, keine Ahnung, bei zum Beispiel Menschen mit Selbstverletzung, ja, die will ja nur Aufmerksamkeit. So, und selbst wenn, so warum? Also wo ist der Kern hinter diesem Hilfeschrei? Das muss man sich ja mal fragen.
Und wann ist bei dir der Punkt gekommen, wo du dachtest, okay, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt ist irgendwie, bin ich krank?
Was die Essstörung zum Beispiel betrifft, ist natürlich auch ein Thema, wo man sich sehr gut auch selber anlügt. Mhm. Auch das mit den Ängsten, aber das war irgendwann nicht so ganz zu vertuschen. Mhm. Und das mit dem Essen ist so ein bisschen so, ja, aber ich esse ja. Die Kommentare, die man teilweise von außen kriegt, sowas wie, hey, aber du isst doch, hat man ja auch in sich selber drin teilweise mit so, ja, gut, aber ich habe ja was gegessen, ich kippe ja nicht in Ohnmacht, also habe ich ja eigentlich auch gar kein Problem. Mhm. Ja, ich denke 24/7 daran und bei jedem Essen, was ich esse, zähle ich in meinem Kopf, aber ich habe ja die App gerade nicht mehr. Mhm. Also ich habe ja kein Problem. Mhm. In sich selber manipulieren ist man schon auch sehr gut, war ich auch lange gut, ich habe mir auch lange eingeredet, so nächste Woche mache ich das nicht mehr. Und außerdem hängt es auch an einem dran. Es ist natürlich einfach eine Sicherheit, die man sich da jetzt aufgebaut hat. Auch diese ganzen Zwänge, die damit einhergehen, ist ja nicht so einfach, das loszuwerden. Und wenn man weiß, man geht das jetzt an, weil man geht zu einer Therapeutin und man sagt das oder zu einem Therapeuten, dann weiß man ja, da wird gekratzt. Gegebenenfalls muss man gewisse Dinge loslassen, um überhaupt eine Besserung zu erzielen. Was wiederum dann wieder Angst macht, weil man denkt sich so, aber wenn ich in all meinen Regeln und meinen kleinen Zwängen lebe, dann funktioniere ich und mir geht es einigermaßen gut. Was ist, wenn ich da rangehe? Und deswegen habe ich mich, glaube ich, längere Zeit auch ein bisschen davor gesträubt, auch jetzt noch. Ich glaube, ich hätte definitiv auch innerhalb meiner Therapie Dinge anders machen können, auch für mich selbst, dann wäre ich jetzt vielleicht ein Stückchen weiter. Habe ich aber nicht, ist auch okay, alles zu seiner Zeit. Und im Endeffekt, glaube ich, wurde ich so ein bisschen von außen geschubst, so du solltest jetzt zur Therapie. Weil man sollte das schon von innen heraus von sich entscheiden, aber es hat irgendwann wirklich meine zwischenmenschlichen Beziehungen belastet. Das Essen und aber auch meine Ängste. Und dann war es für mich so ein bisschen so, okay, ich merke, hier kommen Streits auf und Diskussionen und zwischenmenschliche Situationen, die kann ich noch weniger ertragen. Ich muss daran gehen.
Gibt es etwas, was dich bewahrt hätte vor dieser Entwicklung, wenn wir mal so 10 Jahre zurückgehen oder noch länger? Was hättest du gebraucht, damit das nicht passiert?
Also sprechen und wissen auch. Gerade zum Beispiel das, was die Ängste betrifft. Ich hatte einfach sehr, sehr wenig Ahnung, was so Angststörungen betrifft. Ich wusste, es gibt so Anxiety und Social Anxiety und ich war immer so, ja, aber das geht ja nicht, weil ich drehe ja Kinofilme und
bist voll die Krasse.
Stehe auf der Bühne so, also wo kommt das zusammen? So, ich mache das ja alles, mir geht's schlecht, aber ich mache das. Ja. Und mir ging es ja auch nicht immer schlecht, ich habe ja auch
so diesen
viel
Begriff
Freude daran.
Kontraphobisch, also genau das Gegenteil tun, vor dem man Angst hat in der Psychologie.
Interessant.
Das ist halt mit viel Kraft hast du das bewältigt. Irgendwie.
Ja, und es ist auch nicht alles schlecht. Ich mag meinen Beruf sehr gerne. Ich hatte eine sehr, sehr tolle Zeit, auch bei Bibi und Tina zum Beispiel. Das muss ich auch nochmal sagen, weil manchmal das dann ja in der Presse auch so geschrieben wird, so, ja, das hat sie fertig gemacht oder was auch immer, so. Auf gewisse Art und Weise kommen da in der menschlichen Psyche dann Dinge zusammen. Als junge Frau, als junges Mädchen, egal wer man ist, auch in der Schule schon Drucksituationen. Und entweder man geht dann so und so damit um, findet einen gesunden Weg oder man wurschtelt sich leider Gottes seinen nicht so gesunden Weg dahin, weil man vielleicht einfach in dem Moment niemanden hatte, mit dem man darüber sprechen konnte, wie man es eventuell besser machen kann. Wie man seine Emotionen nicht mit Essen reguliert, wie man die Kontrolle anders kriegen kann, wie man nicht Angst haben muss unbedingt. Und das hatte ich, glaube ich, damals nicht. Und ich habe mir halt so meinen ganz eigenen kleinen Kokon gebaut und habe dann auch irgendwann gedacht, so ja, jetzt ist auch ein bisschen zu spät, darüber überhaupt zu reden oder damit anzukommen. So, ich finde es so wichtig, dass Kids da lernen oder dass junge Menschen was dazu lernen, dass auch in der Schule da mehr drüber gesprochen wird, über all diese Themen. Weil auch in der Schule, es wird dir gesagt, so ja, es gibt ja Vertrauenslehrerin XY. Ich kenne niemanden, der oder die da hingegangen ist. Weil man hat dieses Vertrauen nicht gehabt und das ist schade. Und auch unter Freundinnen. Aber dann sind da 2 15-Jährige. Beide haben das gleiche Problem. Dann flüchtest du dich ins Internet und im Worst Case landest du noch auf so pro-anorektischen Seiten. Gibt's ja auch.
Du hast jetzt schon mehrmals dargestellt, wie du bewertet worden bist und wie auch jetzt weiter bewertet wird. Ach, das ist Kinderarbeit, das hat sie verkorkst und sowas, ne? Ja, dass Menschen also die ganze Zeit über dich, deinen Körper, dein Leben reden und urteilen. In der Situation sind natürlich nicht alle jungen Frauen. Die meisten sind nicht prominent und sind keine Stars, so wie du. Trotzdem haben sie ähnliche Gefühle, ähnliche Erfahrungen.
Klar.
Welche Rolle, würdest du sagen, spielen soziale Medien und Medien überhaupt? Du bist zwar natürlich auch in diesen Medien, aber was machen sie vielleicht auch mit dir oder mit diesen Frauen, die jetzt nicht selber dort dargestellt werden?
Ja, also genau, ich bin natürlich Teil dieses Social Media Games irgendwie und ich finde es sehr schwierig und kritisch zu betrachten und das sage ich auch schon seit längerer Zeit und ich versuche zum Beispiel eigentlich auch, dass mein Account einer ist, wo man sich irgendwie wohlfühlt, wenn man ihn sieht. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig beim Umgang mit den sozialen Medien oder auch so Plattformen wie YouTube, dass Kids, wenn sie wirklich kleiner sind, dass die Eltern schon mit drauf gucken und dass das kein unbegrenzter Zugang ist und auch erst ab einem gewissen Alter so. Aber ich bin jetzt auch nicht Mama oder habe das studiert so, deswegen kann ich keine genauen Ratschläge geben, außer dass man sich sehr, sehr schnell bei Social Media verlieren kann auch und man vergleicht sich. Also früher hat man sich irgendwie mit seiner besten Freundin verglichen oder den Leuten in seinem Umfeld und man hat sich die Meinung vielleicht von den Eltern angehört oder den LehrerInnen. Und jetzt gehst du mit 12 auf Instagram und alle kommentieren dein Bild. Und wenn du nicht genug Freunde hast, damals war es ja nur Facebook, damals bei mir, aber bei Instagram so und so viele Follower, dein TikTok-Video so und so viele Views und oh, du siehst aber so und so aus. Ja, zieh dich doch mal lieber so und so an. Und das ist alles so, es kann sehr, sehr schnell sehr toxisch werden. Und ich glaube, das ist ein richtiges Problem, weil es gibt nicht so wirklich irgendwelche Grenzen oder Schutzmechanismen für jüngere Menschen.
Glaubst du, dass diese Körperprobleme, seelischen Probleme, Körperwahrnehmungsstörungen durch soziale Medien getriggert werden?
Ich glaube das sehr. Ich sehe das auch bei mir selber. Weil gerade bei Essstörungen ist es auch immer so ein sehr, wie gesagt, man manipuliert sich selber. Man folgt dann selber Leuten, wo man denkt, das ist das Idealbild, so will ich aussehen. Mhm. Was einem total, also nicht gut tut, weil man dann etwas nacheifert, was überhaupt nicht sein muss. Und man, jede Person ist individuell.
Du vor allem auch gar nicht real sein. Ist ja ganz oft. Werden ja Filter benutzt oder nur im schönen Moment oder im schönen Licht abgelichtet. Und nur eins von 10.000 Fotos ist vielleicht was geworden. Und dann setzt man das rein und alle denken, wow.
Ja, und nicht real. Und ich weiß es selber. Ich bearbeite keine Fotos dahingehend. Trotzdem weiß ich ja, wie fake das auch alles sein kann. Mhm. Also selbst ich habe mich heute auf diese Seite gesetzt und nicht auf die. So, also das kann man ja auch sagen. Ich hatte halt heute das Gefühl, ich würde gerne lieber von der Seite in die Kamera gucken. Ich
kann dir sagen, du siehst von beiden Seiten toll aus.
Danke,
oder allen anderen.
Tatsächlich
aber
nur um die Haare.
Ja, die Frage ist ja eben, bringt es überhaupt was, wenn man sowas gesagt bekommt auch? Ne?
Also ich weiß nicht, ihr siehst, ich bin ja selber auf Social Media und ich werde selber, wenn ich manche Seiten, deswegen meinte ich das gerade, ich habe dann irgendwann angefangen, mich zusammenzunehmen und einfach Leuten zu entfolgen, wo ich merke, das tut mir nicht gut. Mhm. Und ich gehe immer auf diese Accounts, wenn ich mich schlecht fühle oder wenn ich mich schlecht fühlen will, damit ich weniger esse, wie auch immer man sich da selber dann triggert, dem bewusst zu entfolgen. Mhm. Bewusst einfach zu sagen, nein, ich mache das nicht. Und ich nehme mir die und die Person irgendwie als Vorbild und ich orientiere mich da und da, weil das passt einfach irgendwie auch besser zu mir und wir sehen uns generell irgendwie so ein bisschen ähnlich, sind uns generell so ein bisschen ähnlich und ich habe da das Gefühl irgendwie, wenn ich mich schon zwangsmäßig vergleiche, sind wir irgendwie cool so und habe nicht die ganze Zeit das Bedürfnis oder das Gefühl, immer besser sein zu müssen oder weniger sein zu müssen. Mhm. Es gibt wholesome Content und den muss man sich suchen. Es gibt Leute, die tolle Accounts haben, auch was Essstörungen betrifft, die schon recovered sind und dann auch wirklich guten Content haben. Es gibt eben aber auch ganz viele Accounts, wo die Menschen vermeintlich sagen, sie sind gerade in der Genesung ihrer Essstörung und es geht ihnen ja so viel besser. Und dann kommt so ein What I Eat in a Day und es sind 1200 Kalorien oder so und man denkt sich so, okay, schwierig jetzt.
Ja.
Und ich will es auch gar nicht so negativ darstellen, weil die Menschen haben dann einfach auch noch ein Problem und das ist total traurig. Es ist nur so schwierig für Betroffene oder auch für Leute, die nicht betroffen sind, einen Weg auf Social Media zu finden, nachdem man die App schließt und nicht in der nächsten Gedankenspirale hängt.
Mhm.
Und da finde ich es ganz wichtig, einfach darauf zu achten, so wie ich es jetzt für mich selber auch mache, dass ich Accounts finde, wo ich mich gut fühle, dass ich für mich, wenn ich Content create, versuche, Content zu createn, wo ich denke, das ist cool so als Vorbild.
Und aber auch andere nicht unter Druck zu setzen.
Ja, aber auch ich bin nur ein Mensch und ich bin auch einfach die ich bin jetzt gerade. Und ich kann auch nicht alles perfekt machen und ich habe selber mit meinen Themen zu tun. Mädels und Jungs und alle in einem jungen Alter, so passt auf euch auf. Fangt gar nicht erst mit so einem Scheiß an, um es mal ganz deutlich zu sagen.
Ein super Appell. Wie sind deine Strategien jetzt, um aus der Erkrankung herauszukommen? Mhm. Wie kannst du dein Körperbild verbessern? Du hast schon von Psychotherapie gesprochen. Mhm. Aber was gibt's da noch?
Für mich ist Psychotherapie ein sehr großer Bestandteil. Wissen, ich mag es auch gerne, mir selber Wissen anzueignen noch. Also manchmal wirklich auch, um so zu lesen, okay, wenn ich das jetzt noch 10 Jahre mache, dann könnte das die und die Folgen haben. Einfach um sich auch im Klaren zu sein, so was mache ich hier eigentlich gerade, um sich auch manchmal so ein bisschen auf den Boden der Realität zurückzuholen. Mhm. Und ich finde es gut, wenn man ein Umfeld hat, in dem man so geliebt und gemocht wird, wie man ist. So und in dem einem geholfen wird und das nicht toxisch ist, sondern das einfach füreinander da ist. Also Personen für mich, ich aber auch für andere Personen. Das hilft, glaube ich, ganz, ganz viel.
Mhm.
Und da kann ich einfach nur allen, die zuhören, wünschen, dass sie jemanden in ihrem Umfeld haben, mit dem sie sprechen können, wo man Gefühle austauschen kann, wo man eben nicht alleine ist. Und ja, ich glaube, sich solche Kreise bauen, das ist ganz wichtig. Und eben auch irgendwann zu diesem Punkt kommen, ich bin es mir selber genug wert, das richtig zu bekämpfen.
Ich finde das sehr bemerkenswert, wie offen du gesprochen hast und wie anschaulich und wie persönlich. Ich glaube, das hilft echt vielen Menschen. Also mich hat das echt berührt. Ich danke dir sehr dafür und ich würde jetzt diesmal auf mein Schlusswort verzichten, sondern dir nochmal die Gelegenheit geben, nochmal deinen Followerinnen und Followern zu sagen, was dir wichtig ist, wenn die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden. Mhm. Du hast das Wort. Vielen Dank.
Das ist aber sehr lieb von dir. Ja, also ich glaube einfach, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir über solche Themen sprechen und auch über sehr sensible Themen gesprochen wird, wie zum Beispiel eben Essstörungen, wie auch Ängste, generell so die Rucksäcke, die wir so als Individuen mit uns rumtragen. Es ist auch wichtig, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, euch belastet das sehr und der Leidensdruck ist da, so dann holt euch Hilfe und das lieber früher als später. Und selbst wenn das Hilfe holen erstmal nur ist, jemanden anzurufen oder mit einer Freundin zu sprechen oder sich im Endeffekt in Therapie zu begeben. So, das sind alles kleinere und größere Schritte, aber ich glaube, die sind sehr, sehr wichtig für ein glückliches Leben. Und da ist Glück noch zu definieren, so, was ist das überhaupt? Aber um weniger Last auf seinen Schultern zu haben. Und so wie du auch vorhin gesagt hast, ich hoffe einfach, ich konnte so ein bisschen dazu beitragen, dass sich manche Menschen, die das hören, weniger alleine fühlen oder ein bisschen mehr verstanden. Ich danke, dass ich dieses Gespräch führen durfte.
Danke dir.
Ich hoffe, es war verständlich.
Ganz super.
Wenn es so emotional wird, ist man ja manchmal so sehr auch in seinem eigenen Kopf.
Das muss man erstmal können, über Emotionen zu sprechen, wie du das gemacht hast. Also, Respekt.
Danke.
Das war's für heute. Wenn du uns auf Spotify folgst, nimm doch gerne an unserer Umfrage teil und folge uns in deiner Podcast-App. Wenn du Fragen hast, Themenwünsche oder auch Kritik, nutze die Social-Media-Kanäle der Techniker oder schreibe uns unter podcast@tk.de und in einem Monat sehen oder hören wir uns wieder. Bis dann, ich freue mich.